Bevor wir die Häupter beugen zum Gebet, ich möchte etwas lesen aus Gottes Wort. Ich mag es immer, sein Wort zu lesen, denn meine Worte werden versagen. Sie sind menschlich, aber seine Worte können nicht versagen. Und ihr, die den Text verfolgt und so weiter, lasst uns lesen aus Matthäus, dem 14. Kapitel, von 22. Vers. Und also trieb Jesus seine Jünger, dass sie in das Schiff traten und vor ihm herüberführen, bis er das Volk von sich ließe. Und da er das Volk von sich gelassen hatte, stieg er auf einen Berg allein, das er betete. Und am Abend war er da selbst allein. Und das Schiff war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen zuwider. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da die Jünger ihn sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Lasst uns die Häupter beugen zum Gebet. Während unsere Häupter und Herzen gebeugt sind vor Gott, wenn dort eine Not ist, dort eine Not heute Abend im Gebäude, die ihr dem Herrn bekannt machen wollt, durch Erheben eurer Hand, damit eurer im Gebet gedacht wird. Der Herr schaue auf euch und sei uns gnädig. Unser himmlischer Vater, wir kommen jetzt in deine Gegenwart, in der Weise, durch den Weg und den Namen des Herrn Jesus, wissend, dass mit dieser gesegneten Versicherung, dass er uns verheißen hat, wenn wir etwas bitten würden in seinem Namen, dann würde er es uns gewähren. Wir sind sehr dankbar dafür. Worte können nicht ausdrücken, wie wir darüber fühlen. Diese Versicherung, die wir haben, dass du uns jetzt zuhörst. Du sahst diese Hände, Herr. Du kennst, was für eine Not sie haben. Du bist der allwissende, allmächtige, unendliche Gott. Und wir wissen, dass du die Herzen der Menschen kennst. Du kennst unsere Gedanken. Selbst bevor wir jemals geschaffen wurden, kanntest du jeden Gedanken, den wir je haben würden, denn du bist unendlich. Und wir beten, Herr, in dieser Stunde, während unsere Verlangen sind, uns nach dir auszustrecken, schau vom Himmel herab, Herr, nimm all die Bitten in dein eigenes Herz, Herr, und antworte uns gemäß des Reichtums in Herr deines Reichtums Herrlichkeit. Gib uns das Verlangen unseres Herzens, vertrauend, dass es dein göttlicher Wille ist, und wir wissen, es ist deine gute Absicht, deinen Willen zu tun. Gib uns eine große Ausgießung deiner Gegenwart heute Abend wieder, Herr. Heile die Kranken, rette die Verlorenen, richte die auf, die tot sind in Sünden und Übertretungen, und bringe sie zu einem neuen Leben heute Abend. Mögen wir Jesus sehen. Wir bitten dies in seinem Namen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Es tut uns leid, dass wir nicht allen einen Sitzplatz anbieten können, aufgrund der Sitzplatzmöglichkeiten. Aber seit dem ersten Abend mussten sie große Mengen von Menschen wegschicken. Das tut uns leid. Und Bruder Grant hat noch keinen anderen Raum hier gebaut. Ich glaube, er wird einen anderen Raum bauen. Zum Linken werde er diesen Teil öffnen. Der kostbare Bruder bat mich heute, ob ich dies zu einem jährlichen Sache machen würde, nach Dallas zurückzukehren zu seiner Gemeinde. Solch eine große Einladung in dieser Stunde, wo die Türen sich schnell schließen. Und dieser Mann möchte, dass ich zurückkomme und dies zu einer jährlichen Angelegenheit mache. Ich schätze das. Ich hatte Zeit der Gemeinschaft mit ihm heute Morgen, mit Bruder Gordon Lindsay, viele von ihnen, Bruder Perry Green, der Sponsor der kommenden Versammlungen dort in Beaumont. Er sitzt heute hier hinter mir, und viele unserer Freunde, Bruder Don und seine Frau. Wir sind so froh, sie zu haben. Der Herr segne sie. Nun, heute Abend, ich versuche, meine Botschaften so einfach wie möglich zu halten, so dass selbst ein Kind sie verstehen kann. Morgen Nachmittag ist ein Evangelisationsgottesdienst. Und ich wünschte, ihr würdet alle kommen können. Wenn ihr Versammlungen habt in eurer eigenen Gemeinde, dann bleibt, wo ihr dort platziert seid. Wir wollen nicht, dass irgendeiner seine eigene Gemeinde verlässt. Und wenn ihr krank seid und Gebet wollt und eure Gemeinde hat einen Nachmittagsgottesdienst, sprich mit deinem Pastor darüber, damit er nicht schlecht darüber denkt. Du lass es ihn wissen, dass wir hier sind in Zusammenarbeit, um dem gesamten Leib Jesu Christi zu helfen, mit denen, die hier in Dallas und um uns herum mitreisen. So, morgen Nachmittag, denke ich, um 2.30 Uhr möchte ich eine evangelistische Botschaft sprechen. Dann werden wir für all die kranken Menschen beten und die Gebetskarten nehmen, die Dinge, die übrig geblieben sind, durch die Woche für sie alle morgen beten. Nun, mein Thema heute Abend ist mehr wie ein kleines Drama, ein paar Minuten. Und ich werde so viel reintun, wie ich kann, um dann für die Kranken zu beten. Mein Text ist, fürchte dich nicht, ich bin's, Jesus spricht. Mein Thema ist ein Zeugnis auf dem See. Es muss gewesen sein, spät am Nachmittag, und die Sonne war hinuntergesunken, als dies geschah. Und es muss ein sehr heißer Tag gewesen sein, wie es hier ist. Die Klimaanlage funktioniert nicht, sie arbeiten dran. Das ist der Grund, warum ich mein Thema geändert habe, wo ich sprechen würde, damit ich schnell mir eilen könnte. So, ihr braucht nicht so lange in der Hitze sitzen. Große Fischer, nachdem er gesehen hatte, was am Tag geschah, er beobachtete Jesus in seinem großen Dienst. Oh, ich hätte es geliebt, dort an jenem Tag gelebt zu haben, um ihm zu folgen. Aber wisst ihr, ich bin froh, dass ich heute noch das Vorrecht habe, dieselbe Sache zu tun, ihn beobachten, wie er Dinge tut. Und es ist größer, ihn heute zu beobachten, als es damals war. Ich habe jetzt mehr Glauben und kann mehr Glauben haben, als ich damals haben könnte. Denn wir hatten 2000 Jahre, um zu beweisen, dass das Evangelium richtig ist. Und nach 2000 Jahren ist er immer noch lebendig, tut dasselbe, was er damals tat. Wir haben eine größere Versicherung und ein festeres Fundament des Glaubens jetzt, als sie es damals hatten. Denn er war nur ein Mann, ging herum, stellte den Anspruch, dass er von Gott gesandt war und der Sohn Gottes war und dass Gott sein verheißenes Wort des Tages durch ihn bestätigte. Und sie hatten auch Gründe, das zu bezweifeln, die Theologen, die sie waren, und bemerkt, es war eine traurige Angelegenheit. Es war wirklich bemitleidenswert, denn diese Theologen hätten es geglaubt, wenn Gott ihre Augen nicht verblendet hätte. Die Bibel sagt es so. Und hast du gesehen, dass er verheißen hat, er würde heute hier Augen blind machen, dass sie es nicht sehen? Sie würden viel von sich denken, die es Vergnügen mehr lieben als Gott, die Wahrheit brechen, falsche Anschuldigungen und würden die verachten, die gut sind, hätten eine Form der Gottseligkeit, aber würden die innewohnende Kraft verleugnen, genau wie es wiederum verheißen wurde. Und sie können euch nur leid tun, die Menschen. Ihre Augen wurden mit Blindheit geschlagen, mit den Schriftstellen, was Gott verheißen hat, was geschehen würde zu dieser Zeit, in dieser Stunde. Und wir schauen es an und beobachten es. Und die Menschen schauen, schütteln die Häupter und gehen weg und sehen es nicht. Es ist bemitleidenswert. Aber die Schrift muss erfüllt werden. Es muss in dieser Weise sein. Nun, diese Jünger waren von Gott erwählt. Habt ihr es bemerkt? Jesus sagte ihnen, vor Grundlegung der Welt hat er sie erwählt und sie waren dazu vorherbestimmt. Sie waren ein vorherbestimmter Same Gottes. Das ist, wenn die Schwierigkeiten kommen, die Menschen schauen, dass sie Jesus in die Ecke gedrängt haben und eine Frage. Da gab es keine Frage bei ihnen. Sie konnten es nicht verstehen, aber sie hatten sich festgelegt, nichts anderes zu wissen als ihn. Nur du hast das Wort des Lebens und sie waren bestimmt daran festzuhalten, denn sie waren zu diesem Amt bestimmt. So ist es heute. Männer und Frauen, die bestimmt sind zum ewigen Leben, werden zum ewigen Leben kommen. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden kommen. Das ist sein Wort und es kann nicht versagen. Es ist Gottes Wort. Und wir sehen jetzt die Jünger, sie hatten eine große Versammlung an dem Tag, dort in dem großen Feld, dort an der Seite des Berges. Und Jesus hatte ihnen gesagt, nun geht vorher über das Meer, geht mir voraus. Und er ging in den Berg hinauf, alleine zum Gebet. Und diese Jünger, nachdem sie Freunde getroffen haben, ich kann mir vorstellen, wie sie fühlten, denn Freunde zu treffen und dann dich von den Freunden zu scheiden, du hast dich gerade bekannt gemacht und musst schon wieder auf Wiedersehen sagen. So war das immer für mich beschwerend über die ganze Nation in der Welt. Du triffst Freunde und dann lässt du sie zurück. Und du weißt, viele wirst du nicht mehr sehen, bis du sie am Gericht wieder siehst. Es ist eine traurige Sache. Ich kann mir vorstellen, das Boot mit dem Bug in die Sandbank reingedrückt. Und es war sicherlich Simon Petrus mit den großen braunen Armen und Schultern, der das Boot herausgedrückt hat in das Meer hinein. Und sie winkten auf Wiedersehen zu denen am Ufer. Und sie schrien, kommt wieder und bringt den Meister rüber, um uns zu treffen. Komm, habt eine neue Erweckung. Wir waren heute so gesegnet. Neue Freunde winken. Und er stieg über den Rest der Jünger, setzte sich hin, vielleicht neben seinen Bruder Andreas, und nahm das Ruder. Und die Schiffe damals wurden entweder durch den Wind oder die Ruder vorangetrieben. Und dann würden sie zu zweit im Boot sitzen, zwei nebeneinander oder zwei auf einem Sitz. Es waren vielleicht sechs oder acht Ruderpaare. Und so konnten sie das Boot auf dem Kiel halten, wenn der Sturm war. Und wenn der Wind normal bläst, konnten sie ein Segel setzen und segeln. Es muss ein heißer Nachmittag gewesen sein, so wie es in der Schrift aussieht, gerade bevor das geschah. Es muss ein wirklich stiller, sonniger, heißer Nachmittag gewesen sein. Die Sonne sank, und während sie ruderten und sich dann den Menschen auf Wiedersehen winkten, wir hoffen, wir sehen euch bald wieder, während sie auf den See hinausgingen, und das Sonnenlicht und das Zwielicht des Abends war da, und nach einiger Zeit trat die Dunkelheit ein, und sie müssen eine gute Geschwindigkeit gehabt haben durch das Rudern, denn es war eine harte Arbeit, wenn die großen, schweren Ruder in das Meer eintauchen. Und viele von ihnen waren Fischer, große, starke Männer, die an das Meer gewohnt waren. Und während sie erwarteten, dass Jesus ein Boot nahm und ihnen folgten, sie kamen dort heraus und müssen ein bisschen angehalten haben. Sie fuhren mit dem Schiff heraus und dann hielten sie an. Vielleicht war der junge Johannes der Erste, der sprach, denn er war der Jüngste in der Gruppe. Es muss er gewesen sein, der sagte, ich werde ein bisschen müde, lasst uns hier ein bisschen ausruhen. Warte einen Moment, wir haben keine Eile, er ist noch nicht gekommen. Wir können noch ein bisschen warten und uns hier einen gut Luft holen. Und er saß dort mit dem Haupt ein bisschen gebeugt. Er muss eine Zeugnisversammlung begonnen haben, und darüber möchte ich heute sprechen. Es muss er der gewesen sein, der aufstand und sagte, Brüder, egal was die Menschen sagen oder wie sehr einer es nicht glauben will, ich bin absolut jetzt sicher nach heute, dass wir nicht einem Nachahmer folgen. Wir folgen nichts weniger als Gott, denn kein Mensch hätte das tun können, was er heute tat, es sei denn, es wäre Gott. Ihr wisst, als er diese Brote nahm und sie brach und 5000 speisten, das war für mich die erstaunlichste Sache. Es könnten Fragen gewesen sein bis heute. Nun, ich wiederhole nur sein Zeugnis, wie es war. Aber das hat es ein für alle Male sichergestellt. Er sagt, vor Jahren lebte ich dort in der Nähe des Jordan. Ich erinnere mich als kleiner Junge, wie meine hübsche jüdische Mutter mich hochnahm am Nachmittag und setzte mich auf ihren Schoß und wiegte mich dort auf der Veranda. Und die Blumen blühten dort am Jordan, und sie schaute zurück zur Wüste, von dort wurde unser Volk durch die Wüste gebracht. Sie erzählte mir Bibelgeschichten. Eine der großen Geschichten, an die ich mich erinnerte, war die Tsunamitin, als ihr kleiner Sohn tot war. Und der Prophet hat den kleinen Jungen wiederum von den Toten auferweckt. Das war eine erregende Geschichte. Aber die erregendste Geschichte, die die Mutter mir sagte, sagte, Johannes, du bist nur ein kleiner Junge, aber ich möchte, dass du daran denkst, während du älter wirst, dass der große Jehova brachte unser Volk aus Ägypten heraus und wir kamen durch die Wüste über diesen Fluss hier und in den ganzen 40 Jahren, während sie durch die Wüste reisten, kein Platz, um neue Kleider zu bekommen, kein Ort zu essen, aber Gott regnete Brot herab aus dem Himmel jede Nacht und er speiste unser Volk in der Wüste, denn sie waren auf dem Platz ihrer Pflicht, folgten dem großen Jehova. Nun, eines Tages wird Jehova hier Fleisch werden auf Erden, in der Form eines Mannes. Er wird genannt der Gesalbte, der Messias. Und ich erinnere mich dran, sagte er als kleiner Junge, wie mein kleiner Jungenverstand es versuchte herauszufinden, wie Gott all diese gespeist hat, 2,5 Millionen Menschen in der Wüste. Woher bekam er das Brot? Und ich fragte die Mutter, Mama, hat Jehova dort eine große Menge von Öfen in dem Himmel, wo er all das Brot backt und es dann abends runterwirft auf den Boden für die Menschen? Ist der große Himmel Jehovas voller Öfen? Sie würde sagen, nein, mein Sohn, du bist zu jung, es zu verstehen. Sieh, Jehova ist ein Schöpfer. Er braucht keine Öfen. Er spricht einfach nur und sein Wort wird kundgetan, wenn er spricht. Er ist der große Jehova und er sprach es einfach und die Engel haben es dann hier auf dem Boden verteilt für sein Volk. Und heute, als ich ihn dort stehen sah, habt ihr den Ausdruck auf seinem Angesicht gesehen? Da war kein Zweifel in seinem Sinn. Ich stieg hinter den Felsen und beobachtete ihn, wie er das Brot nahm und es brach und es herausgab. Seine Diener und wir haben es dem Volk verteilt. Und als er wieder zurückgriff zum Brot, da war der Brotleib wieder ganz und er tat das hunderte von Male, bis jeder gefüllt war und dort waren noch Körbe voll aufgesammelt und ich wusste, das konnte niemand anders sein als Jehova, denn er handelte wie Jehova es tut. Nur Jehova kann schöpfen. Und ich weiß, dass dieser Mann nicht falsch ist. Es gibt nur einen Schöpfer und das ist Jehova. Und nun all die Dinge, die ich gesehen habe, das hat mich zufriedengestellt. Ich möchte, dass ihr wisst, dass mein Herz völlig übergeben ist. Und ich glaube völlig, dass er nicht nur ein Prophet ist. Er ist ein Prophet, aber er ist mehr als ein Prophet. Er ist nichts weniger als Jehova Gott, der unter uns wohnt. Denn er schuf das Brot und er hat dieselben Eigenschaften wie Jehova. Kein Wunder, er konnte sagen, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich die Werke meines Vaters tue und du mir nicht glauben kannst, dann glaub der Werke, denn sie legen Zeugnis von mir ab und sagen, wer ich bin. Die Menschen hätten das doch eigentlich leicht erkennen müssen. Und Johannes war darin zufrieden, dass er der Messias war, der von dem Jesaja sagte, uns ist ein Sohn geboren und sein Name soll sein, Wunderrat, Friedefürst, mächtiger Gott, ewiger Vater. Und Johannes war beruhigt darin, denn er, was er gesehen hatte, der junge Mann gab sein Zeugnis. Zu dieser Zeit sagte Simon Petrus, einen Moment mal, wenn wir eine Zeugnisversammlung haben, möchte ich was sagen. Ihr wisst, ich war zuerst sehr skeptisch über die Sache, als Andreas, mein Bruder, welcher der Erweckung des Johannes beigewohnt hatte, er legte Zeugnis ab, dass der Messias kommen sollte und er ihn vorstellen. Ich war ein bisschen skeptisch über das, was Andreas mir sagte, denn ich habe alle Arten von Messias-Geschichten gehört und alles andere. Aber ihr Brüder erinnert euch an meinen alten Vater. Sein Name war Jonas und ihr erinnert euch daran, er war ein fester Gläubiger. Wie kann ich Mama und Papa mich erinnern, alle von uns, denn wir fischten für unseren Lebensunterhalt, wir fingen keine Fische, wir brauchten Brot. Wie wir dann auf den Boden herabsanken, zu Gott beteten, Gott, gib uns heute einen Fang, dass wir in der Lage sind, unseren Fisch zu verkaufen, unsere Schulden zu bezahlen und Speise haben zu essen. Wie wir dann auf das Meer gehen im Sturm, im Angesicht des Sturms auf dem Meer. Und ich kann den Papa sehen, sein graues Haar hängt herab. Eines Tages saß er dort auf der Reling des Boots und sprach zu mir, Simon, du bist mein ältester Sohn. Du weißt, ich habe immer geglaubt, Simon, dass ich den Messias sehen würde. Unser Volk hat nach ihm verlangt seit Eden. Und wir sind sicher, dass er kommt, egal wie lange es dauert. Es sind 4000 Jahre vorbei. Aber ich glaube, dass der Messias kommen wird. Und jeder Jude hat geglaubt, dass er den Messias sehen würde in seiner Generation. Ich hoffe, ich sehe ihn in meiner Generation. Aber so wie es aussieht, ich werde alt. Ich muss aufhören, aufs Meer zu gehen. Ich habe Schmerzen. Vielleicht werde ich ihn nicht mehr sehen. Aber vielleicht wirst du ihn sehen, mein Sohn. Und ich möchte dich lehren in der Schrift, Sohn, bevor der Messias auch auf den Plan tritt. Dort werden alle möglichen Dinge vor sich gehen, alle falschen Dinge, denn Satan wird das tun, um den Einfluss des wahren Messias zu zerstören, wenn er kommt. So ist es immer gewesen, so wird es immer sein. Dann finden wir heraus, er sagte, ich denke daran, er legte seinen Arm um mich und sagte, Sohn, es gibt nur eine Weise, wie du in der Lage sein wirst, den Messias zu identifizieren. Wir hatten hunderte von Jahren ohne Propheten. Malachi war der letzte Prophet. Vor 400 Jahren war das. Wir hatten seitdem keinen Propheten. Aber denk daran, Moses sagte uns in der Schrift, dass, wenn der Messias kommt, würde er ein Prophet sein. Und wenn er auf den Plan tritt, und wir Juden sind gelehrt, unseren Propheten zu glauben. Und die Reise des Messias auf Erden ist ein gesprochenes Wort Gottes, das er uns verheißen hat. Und das Wort kommt immer zu den Propheten. Und ein Prophet bestätigt das Wort. Vergiss dieses niemals, mein Sohn. Und da werden große Dinge aufstehen, großer Enthusiasmus, große Dinge. Aber denke daran, der Messias wird ein Prophet sein, denn wir wissen, dass Gott niemals seine Weise verändert. Und er sagte, dass der Messias ein Prophet wäre. So denke daran, mein Sohn, Propheten sind diese, die das Wort des Herrn haben. Und wenn der Messias kommt, wird er ein Prophet sein. Ich kann immer noch seinen Arm fühlen, sagte Simon, als sie ihn auf mich legte. Und Andreas stand dort, wusch das Netz zu der Zeit. Denkst du daran, Andreas? Ja, Simon, ich erinnere mich daran. Und Andreas wollte mir sagen, dass dieser Johannes ein Prophet war. Ich hatte andere Dinge zu tun, Fische zu verkaufen. Der Vater ist seit Jahren tot, aber ich habe das immer im Sinn behalten. Papa sagte, dieser Messias würde ein schriftgemäßer, identifizierter Prophet sein. Vergiss es nicht, denn es ist ein gesprochenes Wort Gottes und das Wort kommt beständig zum Propheten. Und es identifiziert es und tut es kund, was verheißen war für das Zeitalter. Und nun, Simon, eines Tages sagte er, weißt du, Andreas fragte mich, zu einem Bar, zur Versammlung zu gehen. Ich ging dorthin, wo dieser Mann Jesus war. Und ich hörte alle Arten von Gerüchten. Da war ein Jesus, der stand vor ihm auf, der große Dinge verheißen hatte. Und er führte 400 hinaus. Und sie gingen alle zugrunde und so weiter. Ich dachte, das wäre vielleicht nur noch wieder so einer, ein großer Enthusiasmus, eine Art Erweckung, große Konfession, die sie bauen würden. Aber eines Tages dachte ich, ich gehe mit Andreas, meinem Bruder, Ich kann mir vorstellen, zu dieser Zeit fing das Boot zu erschüttern. Jemand fing an zu preisen. Er sagte, setz dich hin, tu nicht das Boot unter und kippen. Ein Moment, sitze still. Und als ich dann, du weißt, er sagte, als ich dorthin ging und zum ersten Mal vor sein Angesicht kam, er schaute mir direkt ins Auge und sagte mir, was mein Name war. Er hatte mich niemals vorher gesehen. Er kannte nicht nur mich, er kannte auch den Gottseligen, meinen gottseligen Vater, der mich in der Schrift unterwies. Und ich wusste, das war der Messias, das hat es für mich sichergestellt. Das hat es für mich in Ordnung gebracht. Es war Philippus, der sagte, kann ich was sagen? Er sagte, Bruder Nathanael, lass dich das nicht verletzen, denn wir haben die Schrift seit Jahren studiert, was der Messias wäre. Und als ich ihn dieses tun sah, dann lief ich los, holte meinen Freund hier, Nathanael. Und als er dorthin kam, Nathanael sagt, einen Moment, lass mich es erzählen. Oh, da ist etwas, wenn Jesus etwas für dich getan hat, du kannst kaum ruhig halten, du musst es selber erzählen, nicht wahr? Stimmt es nicht, wenn es was Wahrhaftiges ist, du musst es sagen. Als er mich mit dem Heiligen Geist füllte, ich wollte darüber sagen, ich wollte, dass es jemand weiß, nicht, dass jemand anders es erzählt, ich will es selber erzählen. Und Nathanael war enthusiastisch, er sagte, ich möchte das sagen. Ich war skeptisch, Philippus, als du es mir sagtest. Ich fragte dich, könnte irgendwas Gutes aus Nazareth kommen? Du gabst mir die beste Antwort, die ein Mann je hatte, komm und seh. Das funktioniert auch heute gut. Bleib nicht zu Hause, kritisiere, komm, finde es selbst heraus. Seht ihr, könnte etwas Gutes aus Nazareth kommen? Du sagtest, komm und schau selbst. Und du weißt, was du mir sagtest. Und als ich kam in seine Gegenwart, und er sagte mir, dass ich ein Hebräer, ein Israelit war, ein ehrlicher Mann. Ich wusste das. Ich fragte mich, wie konnte es sein? Er sah aus wie ein gewöhnlicher Mann. Ich erwartete, dass der Messias kommt herab von den goldenen Korridoren des Himmels, direkt zum Haupt der Konfessionen nach Jerusalem hervortritt und sagte, Kaiphas, ich bin angekommen. Aber sie fanden heraus, er kam aus Nazareth von einer armen Familie und es war eigentlich ein schwarzer Name hinter ihm angeheftet als uneheliches Kind. Hier stand er, gekleidet in gewöhnlichen Kleidern, nicht wie ein Priester oder jemals ein gewöhnlicher Mann. Und als ich dorthin ging, dachte ich, wie kann das der Messias, ein Messias sein? Ein altes Kleidungsstück an, das er trug, seitdem er ein junger Mann war, und dasselbe Kleidungsstück an, das Haar hing seinen Rücken herab, wie ein gewöhnlicher Mann aus der Straße. Er schaute mir ins Angesicht und sagte, bevor Philippus dies rief, als du unter dem Baum warst, sah ich dich. Das hat es für mich erledigt. Ich wusste durch das Wort, das war der Messias, das war er. Und das Boot muss erzittert sein. Und die Zeugnisversammlung ging vor. Oh, eine wunderbare Zeit hatten sie auf dem Meer. Und Andreas sagte, ich möchte etwas sagen, das mich für einige Zeit verwirrt hat. Denk daran, als er dort nach Jericho runterging, er sagte, wir müssen dorthin gehen, ich muss nach Samarien gehen. Und er ging nach Samarien, dort war die Stadt sicher. Und er stickte uns weg, um uns für Speise kaufen in der Stadt. Oh ja, daran erinnere ich mich sehr wohl, alle von ihnen, ja, ja. Und das Boot erzitterte einfach und jeder hatte ein wunderbares Zeugnis, nachdem der Erweckung vorüber war. Sie hatten die Zeugnisversammlung und er sagte, und denkt daran, als wir uns dort so heranschlichen zu unserer Überraschung, wir sahen, wie unser Meister dort mit einer ausgewiesenen Prostituierten sprach. Oh, wir dachten, das ist schlimm. Schau ihn an, dort, wie er spricht zu dieser jungen Frau, er sandte uns weg, hier ist er mit dieser Frau mit einem schlechten Ruf, die hier sitzt. Denk daran, wir standen hinter den Büschen und hörten uns das Gespräch an und wir hörten ihn sagen, hören, Frau, geh, hole deinen Ehemann, komme her. Und wir sagten, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, vielleicht war die Frau legal verheiratet. Und sie schaute ihm in das Angesicht und sagte, Herr, ich habe keinen Ehemann. Denkt daran, unsere Herzen versagten, unser großer Messias, den wir vertrauen hatten, hier wurde er mit einer Lüge ergriffen. Ein Zwiegespräch, denn er sagte, geh, hol deinen Mann. Und sie legte Zeugnis ab, dass sie keinen Mann hatte. Nun war es auf ihn zurückgeschlagen, wie wir uns alle so erstaunt anguckten. Der Atem war uns gestockt. Ja, ich erinnere mich daran. Und dann erinnert euch an die nächsten Worte. Er sagte, du hast die Wahrheit gesagt, denn du hattest fünf. Und der, mit dem du jetzt lebst, ist auch nicht dein. Oh, erinnert euch das Zeugnis, wie wir die Zeugnisversammlung hinter dem Busch. Du kannst sie nicht in die Ecke drängen. Er ist Gott. Oh, Simon sagte, Andreas sagte, das hat es für mich erledigt. Bartholomäus sagte, warte, ich möchte auch ein Zeugnis sagen. Kann ich sagen, Brüder? Oh, ich nehme, du kannst, wir haben genug Zeit. Er ist noch nicht gekommen. Wir machen hier ein paar Schläge mit dem Paddel. Fahre fort, Bartholomäus, lege du Zeugnis ab. Nun, eine der großen Sachen für mich, erinnert ihr euch an unsere Schwester in Jericho, genannt Rebecca? Ja, ihr Ehemann hat das Restaurant dort, jawohl, und er war ein Geschäftsmann und sein Name war Zachäus. Ja, an den erinnere ich mich gut. Denkt daran, sie war eine von unseren Schwestern. Sie hatte an den Herrn geglaubt. Sie hatte solche Angst, dass Zachäus alles an sich vorüberziehen lassen, ohne Jesus anzunehmen. Oh, Zachäus war ein guter Freund des Priesters dort. Und sie betete, dass etwas geschehen würde, so dass seine Augen geöffnet wurden und er erkennen würde, dass dieses der Meister war, dass dies das bestätigte Wort Gottes war, Fleisch geworden unter uns. Und wir versuchten ihnen zu sagen, wie Jesus von Nazareth kannte die Geheimnisse der Herzen. Er zeigt, dass er das Wort war, denn das Wort unterscheidet die Gedanken der Herzen. Dummheit, sagte er, ich glaube dem Priester, was der Priester sagt, ist gut genug für mich, denn er gehörte all den Ordnungen der Stadt an, den Givanis und allem anderen. Und es war schwer, das zurückzulassen. Und Rebecca bat uns, dass wir alle beteten. Und jedes Mal, wenn das auf Thema aufkam, dass er ein Prophet sagte, sagt er Unsinn. Der Priester sagt, er ist Beelzebub, er ist ein Teufel. Er hat die Kraft durch den Teufel. Er tut das durch Telepathie. Das ist alles, was damit ist. Nichts dabei. So etwas gibt es heute nicht. Wir hatten keine Propheten seit Hunderten von Jahren. Wie konnte dieser Mann, der hat noch nicht mal eine Gemeinschaftskarte, wie konnte der je ein Prophet sein? Oh, sowas gibt's nicht. Aber wisst ihr, Rebekka hielt fest seine Frau und betete. Und eines Morgens, als Jesus in die Stadt kam, wir finden heraus, Rebekka sagt uns, dass Zachäus in die Straße hinabgegangen war, um ihn zu sehen. Er glaubte nicht, dass er ein Prophet war. Er sagte, ich will ihn mal gut anschauen, wie er uns Zeugnis ablegt im Restaurant, als wir aßen. Er stieg auf einen Maulbeerbaum und sagte, weißt du was, ich werde mich hier einfach verstecken, dann wird er mich nicht sehen können. Ich bin nur ein kleiner Kerl, sehr kurz. Ich kann ihn dort in der Menge sehen. Also steig in den Baum hinauf und er kam dort, wo zwei Äste sich begegnen. Und da setzte er sich in die Astgabel, ein guter Platz zu sitzen und es nochmal zu studieren. Dort, wo zwei Wege sich begegnen, dein Weg und Gott, deine Gedanken, das ist eine gute Sache, darüber nochmal nachzudenken. Er sagte, weißt du was, er muss ein Prophet gewesen sein. Er könnte es gewesen sein. Es könnte möglich sein, dass ich verkehrt bin. So, ich sage euch was, ich werde ihn einmal richtig anschauen und er würde mich nicht erkennen. Und ich nehme einfach all die Blätter und ziehe die so vor mich. Um mich herum, ich werde mich hier verbergen. Er wird mich noch nicht mehr sehen. Und ich werde ihn beobachten, wenn er vorbeikommt. Und wenn er nicht wie der richtige Mensch aussieht, werde ich ihm mal Bescheid sagen, hier oben, der hier oben im Baum sitzt. Er beobachtete, hatte die Blätter, sodass er sie hochheben konnte, und sie um die Ecke kam. Als er um die Ecke kam, die Straße herabging, wisst ihr, schaute von einer Seite zur anderen, die Jünger sagten, tretet beiseite, tut mir leid, Menschen mit kranken Kindern, es tut mir leid, der Meister ist müde. Es war eine große Versammlung gestern Abend. So wie Gentlemen, würdet ihr bitte zur Seite treten, ihn vorbeilassen. Er geht in die Stadt hinein. Würdet ihr bitte beiseite treten? Und Zachäus saß dort in dem Baum, schaut auf ihn herab. Und Jesus kam direkt unter dem Baum, stoppte, schaute auf und sagte, Zachäus, komm herab von dort. Denn ich werde mit dir heute nach Hause gehen zum Abendessen. Das hat es für mich erledigt. Er wusste, er war da, er kannte seinen Namen, wer er war. Das hat es erledigt. Das ist der Messias für mich. Jawohl. Denn wir wissen, der Messias musste dieses tun, gewiss. Er ging mit ihm nach Hause, er saß dort an dem Tag für ein Abendbrot. Was für eine große Zeit, erinnert ihr euch dran? Es musste der Zeit gewesen sein, die Zeugnisversammlung ging vor. Dort, die Jünger waren draußen auf dem Meer und sie legten Zeugnis ab. Es muss dort in der Dunkelheit der Nacht irgendwann gewesen sein, dort im Nordland, dass Satan sich über die Hügel bewegt hat und herabschaute. Er schaute dort in die Zeugnisversammlung, die er gefunden hatte, und er fand heraus, sie sind losgezogen ohne ihn. Da war seine Gelegenheit. Seht, ich denke, dieselbe Szene ist heute wiederum zurückgekehrt und hat sich wiederholt. In dem Enthusiasmus der Erweckung sind sie ohne ihn weitergezogen. Und ich glaube, das ist, was uns heute geschehen ist, in dieser Stunde der Verwirrung, nach dieser großen Erweckung, deren Zeugen wir sind, die die Welt umzogen hat. Jede Nation hat Erweckungsfeuer, die gebaut wurden und brennen, große Heilungsgottesdienste, Menschen empfingen den Heiligen Geist, Zehntausende auf einmal. Und in dem ganzen Enthusiasmus davon, wie diese Jünger die Zeugnisse ablegten, was er getan hatte, wir sahen ihn dies tun, wir sahen ihn das tun, aber ich glaube, wir sind ohne ihn, wie sie ohne ihn losgezogen. Wir haben die großen Gelegenheiten ergriffen, die die Erweckung uns präsentiert hatte. Wir haben die Gelegenheiten, viel Geld zu verdienen, Gemeinde zu bauen, größere Gebäude, und große Millionen-Dollar-Plätze, große Schulen, Ausbildungssysteme, damit unsere Denomination wächst. Und dann haben wir unsere Programme gegen Kommunismus, Antikommunismus. Das ist alles, worüber wir heute sprechen können. Aber als erstes, wisst ihr, Satan hat uns auf unseren Antikommunismusprogrammen gesehen, in unseren großen Konfessionsprogrammen, in unserem 1 Million mehr und so weiter, die wir haben. Aber wir sind losgezogen ohne die altertümlichen Gebetsversammlung und die Taufe des Heiligen Geistes, die auf uns zurückkommen, bis unser Feuer runtergebrannt war. Du kannst schreien und du kannst versuchen, Menschen zum Altar zu bringen, aber sie wandeln dahin, als ob sie fast tot sind. Es ist ein Ziehen, sie dahin zu ziehen. Dann bittest du Prediger, dass sie beten und sie sagen, warum hat er mich gefragt? Und sie kommen dorthin, du kannst kaum zu sie bekommen. Und dann stehen sie ein paar Minuten, schauen hoch und gehen und setzen sich wieder hin. Für mich ist das Feuer ausgegangen. Etwas ist geschehen. Hör zu, was wir brauchen, ist eine Weckung. Dass Sünder auf Christus schauen, Buße tun, zum Altar laufen mit erhobenen Händen und schreien um Gnade und die ganze Gemeinde voller Flammen, Feuerflammen ist zur Ehre Gottes. Unser Enthusiasmus für die Gelegenheiten, damit unsere Konfession wächst. Wir haben größere Schulen gebaut, um Prediger auszubilden und haben sie weiter von Gott weggesandt, als sie am Anfang war. Gott wird nicht durch Ausbildung erkannt. Er wird nicht erkannt durch Theologie. Er wird erkannt durch Glauben. Du kannst Gott nicht glauben. Erklären erst über Erklärung hinaus. Schaut, was geschah. Wir Pfingstler, die wir Pfingstler waren, unsere Frauen haben die Haare abgeschnitten, haben Make-up. Und unsere Männer lassen es zu. Unsere Prediger lassen es zu. Sie haben solche Angst, was dagegen zu sagen. Die Gemeinde wird sie rauswerfen, wenn sie es tun. Oh, glaubt ihr nicht, eine Hausreinigung brauchen vom Podium bis zum Keller. Es ist solch eine Schande, solch eine Schande. Ein Mann kam zu mir vor kurzem und sagte, Bruder Branham, die Menschen lieben dich. Aber du schimpfst sie immer aus. Du schimpfst die Frauen aus, weil sie kurze Haare haben und so weiter. Ich sagte, die Bibel sagt, es wäre eine Schande für sie, es so zu haben. Sie entehrt ihren Mann, wenn sie das tut. Es ist absolut ein Zeichen, dass du von Gott gegangen bist. Dass dich von Gott entfernt hast. Denk daran, im Fall Simsons langes Haar war das Zeichen des Nazaräers, dass er sich von der Welt getrennt hatte, dem Worte Gottes zugewandt. Und wenn du dein Haar abschneidest, Frau, dann verleugnest du das Zeichen des Nazaräers. Du gingst nach Hollywood anstelle zurück zur Bibel. Die Bibel sagte, lass sie unrasiert sein. Seht, es ist eine Schande und die Prediger sagen nichts dagegen. Der Mann sagte zu mir, warum lasst die Frauen nicht zufrieden? Sie betrachten dich als Propheten. Ich sagte, ich habe nie gesagt, dass er ein Prophet war. Er sagte, sie betrachten dich, lehre sie, wie man geistliche Gaben empfängt, etwas tut. Du solltest sie große Dinge lehren, große Dinge. Ich sagte, wie kann ich ihnen Algebra beibringen, wenn sie noch nicht mal das ABC lernen wollten, wie man anständig damit lebt. Wie willst du es tun? Geh zum Ersten zurück. Jahr für Jahr über die Nation wird es jederzeit schlimmer. Da ist etwas irgendwo verkehrt, nicht mit dem Wort. Kein Wunder, wir können keine Erweckungsfeuer brennend haben. Wir brauchen eine Hausreinigung. Gott wird das nicht tun, es sei denn, wir kommen zurück. Wir brauchen eine Zeit der Hausreinigung. Ihr Männer, die eure Frauen das tun lässt, Shorts zu tragen, das sind nicht Methodisten, Baptisten, das sind Pfingstler. Das stimmt. Eine Form der Gottseligkeit. Laodicea, Gemeindezeitalter, lauwarm, Pfingst mit Namen, das ist alles. Pfingsten ist kein Name, es ist eine Erfahrung der Taufe des Heiligen Geistes, die die Menschen reinigt. Kein Wunder, wir können keine großen Heilungsgottesdienste mehr haben, denn etwas ist irgendwo schief gelaufen. Es ist Satan, der sah. Nun, sie sagen, wenn sie etwas sagen, dann suche ich mir eine neue Mitgliedschaft. Denk daran, du brauchst Christen nicht zu pflegen. Christen sind rau. Sie sind Männer und Frauen Gottes, die für Gott stehen, egal was ein anderer zu sagen hat. Du brauchst sie nicht betteln und sie überzeugen, sie parfümieren und sie wie ein Baby behandeln. Das sind Hybridpflanzen, gekreuzte Pflanzen, die sind überhaupt nicht gut. Das wird nichts hervorbringen. Es wird bald Zeit zum Nisten sein. Ich sah die Vögel heute, die kleinen Spatzen, die Stroh in ihre Nester bringen. Es wird nicht lange dauern, werden sie nisten und ihre kleinen Eier bringen, dass sie ausbrüten. Ihr wisst, ein kleiner Vogel kann ein Nest voll Eier haben. Sie kann auf dem Nest sitzen und sie dreht sie alle paar Minuten um, nimmt die kleinen Füße, dreht sie um, sitzt dort. Nun, wenn sie die Eier kalt werden lässt, nachdem sie warm geworden sind, dann brüten sie nicht aus. Sie fliegt hinweg, nimmt einen Mund voll Speise, kommt direkt wieder zurück. Und wisst ihr, nun, dieser Muttervogel, sie kann dort sitzen auf den Eiern, sie alle zwei Minuten drehen und sich opfern und fasten, bis sie so schwach ist, dass sie nicht vom Nest runterkommt. Aber es sei denn, dass dieser Muttervogel in Kontakt mit, in Berührung war mit dem Vatervogel, dann werden die Eier nicht ausgebrütet werden. Egal, wie viele sie pflegt, sie werden nicht ausbrüten, sie werden im Nest liegen und verrotten. Und wenn es jemals eine Zeit gab, dass Pfingsten sollte in Berührung kommen, mit dem Mann Jesus Christus, denn wir haben jetzt nichts als ein Nest voller verrotteter Eier, indem wir den Glauben ablehnen und in den Weltkirchenrat hineingehen. Man nennt es große Dinge, beim Papst zu sitzen und sagen, es ist geistlich. Was ist los mit euch Pfingstlern? Wisst ihr nicht, die Bibel sprach, dass die Dinge geschehen. Und wir sprechen und gehen an gegen die, weil die Methodisten, Baptisten dort hineinkommen und all die anderen Dinge. Aber erkennt ihr nicht, dass wenn die schlafende Jungfrau kommt, um Öl zu kaufen, das war die genau die Stunde, in der der Bräutigam kam. Und sie kamen, bekamen kein Öl mehr. Ihr wisst, die Entrückung wird geheim kommen. Das sind Weggehen eines dieser Tage. Ihr werdet nicht wissen, dass es geschehen ist. Es wird gegangen sein. Ihr wundert euch, was geschah. Wie Johannes auf Erden kam, sie sagten, nun, die Bibel sagt, Elia muss zuerst kommen. Er sagte, ist schon gekommen, ihr habt es nicht erkannt. So wird es sein eines Tages. Sie werden sagen, ich dachte, dies sollte geschehen vor der Trübsal. Ich dachte, die Entrückung sollte stattfinden. Das Wort könnte zurückkommen. Es ist schon geschehen. Du hast es nicht gewusst. Es mag später sein, als du denkst, oh, wach auf, Gemeinde. Ich höre besser damit auf, ich kam nicht hier zu lehren. Ich dachte, ich würde das so hineintreiben, dass sie das so nebenbei noch bekommt. Denk daran, Bruder, Satan hat diese großen Programme. Eine Gemeinde versucht mehr zu tun als die andere. Eine Denomination versucht mehr als die andere zu tun. Und sie reißen all die Unwissenheit daraus und geben ihnen einen psychologischen Test. Und du musst einen psychologischen Test bestehen, bevor ein Mann in das Missionsfeld gehen kann. Pfingsten. Nun, das sind nicht die Presbyterianer, das sind die Pfingster. Eine psychologische Untersuchung wird verlangt von einer gewissen Gruppe von Pfingstern, großer Gruppe, bevor der Missionar aufs Feld ziehen kann. Was, wenn sie solch einen Test hätten? Sie haben einen Test. Es war ein Pfingsttest am Anfang, als sie warteten im Obersaal, bis das Feuer aus der Höhe kam, die Kraft Gottes. Das war der Test. Nicht irgendwelche weltlicher, betrunkener Psychologe, der dort steht und versucht, den Sinn zu setzen, ein bisschen aufregen und er sagt, ihr seid völlig weg. Und es beweist nun nicht irgendein weltlicher, betrunkener Psychologe, der dort steht und versucht, den Sinn zu finden. Und wenn du ein bisschen aufgeregt bist oder etwas, dann sagt er, du bist völlig daneben. Nun, wo es doch absolut bewiesen ist, dass ein Mann, der extrem nervös, geistlich ist, ist nervös. Er muss in diesem Zustand sein, um dort hineinzukommen. Es ist doch absolut bewiesen, dass ein Mann, der extrem geistig ist, ist nervös. Er muss in diesem Zustand sein, da hineinzukommen. Da habt ihr es. Sie machen nur ein Durcheinander mit dem, was Gott versucht hat seit Jahren, kommen mit ihren Programmen und so weiter. Nun, sie werden enthusiastisch, wenn sie viele Menschen sehen, die zusammen versammelt sind und sagen, wenn ich sie alle zu den Assemblies bringen könnte, wenn ich sie alle zu Einheitsleuten machen könnte, wenn ich sie alle zu Methodisten machen würde. Der Methodist versucht, alle zu Methodisten zu machen, der Baptist alle zu Baptisten, der Pfingster alle zu Pfingstern. Oder könnt ihr nichts gegen tun? Gott hat das bestimmt vor Grundlegung der Welt. Wir müssen das Evangelium predigen, das ist alles. Aber unsere großen Programme, sie gingen weg ohne das Feuer. Wir gingen selbst weg und haben uns ein eigenes Feuer gemacht. Das war's. Und wir haben solche Angst vom Kommunismus, dass er kommt. Was wird geschehen? Aber wisst ihr, die große Sache ist nicht Kommunismus. Lass mich das sagen. Ich habe keine Angst vom Kommunismus. Wovon ich Angst habe, ihr Pfingstler, ist, dass der Weltkirchenrat euch ergreifen wird. Das ist die Sache. Es wird das Mahlzeichen des Tieres formen. Ihr müsst dort hineingehen, denn ihr seid eine Organisation. Ihr müsst hineingehen oder hinausgeworfen. Das ist die Sache. Jeder gute, geistlich geführte Person weiß das. Wir brauchen ein Zeugnis auf dem See. Wir finden es heraus. Und unsere Pfingster, sie verschlucken das alles, den Haken, die Angelschnur und den Blinker. Was für eine große Sache wird es sein, wenn ihr Methodisten, Presbyterianer, Lutheraner, Gemeindepfingstler, ihr müsst die große apostolische Lehre verleugnen, um da drin zu sein. Sie müssen dasselbe tun. Denn es wird alles mit Rom konsolidiert, genau wie es bewiesen ist. Die Schrift sagt es. Was ist los mit den Predigern, die euch in den Zustand kommen ließen, ohne die Menschen zu warnen? Gott wird sie von euren Händen verlangen. In dieser Zeit der Schwierigkeiten, sie waren in Schwierigkeiten, sie waren es. Der Kommunismus kommt nicht hinein. Es ist der Weltkirchenrat, der die ganze Gemeinde verschlingt. Denkt daran. Nun, wenn Sie sagen, wenn es geschieht, dann ist es zu spät. Ihr habt das Mahlzeichen des Tieres, ihr gehört zu ihnen. Geht besser, solange ihr noch wegkommen könnt. Jawohl, seid versiegelt in das Königreich Gottes. Der Leib Christi ist ein mystischer Leib Christi, wo wir hineingetauft werden durch den Heiligen Geist, nicht durch Beitreten, Annehmen, hineingeredet, in Zungen sprechen, preisen. Ihr seid hineingeboren durch den Heiligen Geist, das stimmt natürlich. Natürlich, nun, diese Dinge, Schwierigkeiten kamen auf einmal. Nun, der Teufel sagt, jetzt sind sie in einen Anfall verfallen. Sie sind dort draußen, springen hoch und runter, preisen, haben eine gute Zeit. Aber wisst ihr, genau ist meine Zeit, sie zu versenken. Jetzt werde ich sie hingeben. Er stand auf über den Hügel, fing an, seinen giftigen Atem zu blasen. Die Tage der Wunder sind vorbei. Alles, ich glaube, die Menschen sind nur nervös. Ich glaube, man hätte ihnen Verstand prüfen sollen, bevor man sie dort in die fremden Felder schickt. Pfingstler, seht, sein giftiger Atem tötet das Wort. Oh, ich denke, was anderes. Sie geht dort zurück, wie all die Konfessionen es taten. Genau, das ist der Weg, den ihr geht. Es tötet es, die Stunde, wenn ihr organisiert, das tötet es. Es hat es immer, wird es immer tun und es wird sich niemals erheben. Man kannte dies niemals in der Geschichte. In diesem Laodicea-Zeitalter war Christus draußen außerhalb der Gemeinde, klopfte an, versuchte hineinzukommen. Sie können es nicht ertragen, sie können darauf nicht hören. Jetzt finden wir die Stunde, in der wir leben, die Schwierigkeiten treten ein. Dann finden wir heraus, die Wunder finden nicht mehr statt, wie sie taten. Die Kranken gehen krank nach Hause. Es liegt nicht an Gott, es liegt daran, dass die Erweckung unter seinem Volk fehlt. Da ist keine Erweckung. Sie sitzen, hören zu, gehen nach Hause und sagen, oh, ich denke, das war schon okay. Da ist nicht mehr diese Inbrunst. Da ist nichts in den Menschen, das dort sein sollte. Ich denke, vor 15 Jahren hier in Arkansas, wo ich eine kleine Versammlung hatte in Jonesboro, 40.000 Menschen versuchten zu kommen zu einer Versammlung in einer Stadt von 15.000. Sie lagen unter Lastwagen, alles, hielten Papiere über ihre kranken Kinder, so nur um hineinzukommen. Nun, sie saßen auf ihren Stühlen, würden nicht weggehen, Tag und Nacht, und sie schickten ihre Verwandten, dass sie Hamburger holen und eine Flasche zu trinken, blieben dort drinnen Tag für Tag, Tag für Tag, und ihre Herzen brannten vor Feuer. Und nur die kleinste Sache Gottes hat sie in Brand gesteckt, und Hunderte kamen hinein. Er ist immer noch derselbe Gott heute Abend, der vor 15 Jahren war, derselbe Gott heute Abend, der die Himmel und Erde geschaffen hat. Aber was ist es? Wir sind alle so erregt worden und wollten große Konfessionen aufbauen, wollten dies bauen, das bauen und etwas Großes, Leuchtendes machen, um uns mit den Joneses zu vergleichen, mit den Baptisten, Baptisten und Presbyterianern. Ihr seid nicht von ihnen. Nein, ihr seid es nicht. Sie sind die konfessionelle Gruppe. Das ist in Ordnung. Nichts gegen sie. Viele feine Christen unter ihnen. Aber ihr solltet euch damit nicht versammeln, mit dieser ungläubigen Gruppe. Menschen, die die Kraft verleugnen. Ihr sollt euch nicht auf ihre Seite stellen. Wisst ihr, die Schwierigkeit ist, ihr versucht, Hollywood in die Gemeinde zu bringen. Die Sache, die ihr versuchen sollt, ist, Hollywood aus der Gemeinde rauszutun. Seht ihr, ihr versucht, eure Gebäude so schön zu machen, eure Konfessionen so groß, bis sie die Aufmerksamkeit der Menschen erregt. Wir können uns nicht auf ihre Seite begeben. Wir müssen sie auf unsere Seite bekommen. Alles leuchtet. Denkt daran, Hollywood glitzert mit Weltlichkeit, aber das Evangelium glüht in Demut. Das ist ein großer Unterschied zwischen Glitzern, Leuchten und Glühen. Das Evangelium glüht in Demut, in Sanftmut, Einfachheit und Kraft. Nun, Hollywood leuchtet. Jeder schreit Hurra und schreit und sie werden es tun. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen solch ein Leben, Leben, Licht, Leben. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verloren hat, das ist die Kraft des Evangeliums. Wir sollten etwas haben, das unsere Gemeinde bewegt, das Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, alle von ihnen verlangen zu kommen. Wir sollten so salzig sein. Das Salz macht durstig, es schafft einen Durst. Salz ist ein Geschmack, wenn es kontaktiert wird, es muss berührt werden. Wir finden heraus, die großen Anfälle versuchen, mit den Methodisten, Baptisten zu vergleichen, mit den großen Gebäuden, großen Orten, feiner ausgebildete Menschen, größere Schulen, größere Colleges und alles. Wir sind losgezogen, aber die Schwierigkeiten und der geistige Sinn schaut sich um und sagt, ein Moment, werden wir alle den Weltkirchenrat annehmen müssen, wird unsere ganze Gruppe hineingehen. Natürlich geht ihr hinein. Das stimmt genau. Seht, ob es nicht tut. Die Bibel sagt es genau. Christus würde draußen sein. Der Mond hat sich selbst geschwärzt, bevor der erste Papst hier von Rom kam. Er zeigt es dort, ein Zeichen im Himmel. Es war nicht vorhergesagt, es tat es, wie der Herr die Dinge tut. Herrlich. Dann in dieser großen Stunde der Dunkelheit, als sie dort waren, der Wind kam hervor, alle Hoffnung der Erweckung war, alle Hoffnung des Überlebens war vergangen. Nun, was wirst du tun, wenn deine Konfession in den Weltkirchenrat geht? Was wird zu den großen Dingen dann geschehen, die auf Erden bauten, wenn die letzte Hoffnung vergangen ist? Aber weißt du, sie waren gerade im Begriff zu schreien, alle Hoffnung waren weg, sie konnten nicht gerettet werden, aber plötzlich sahen sie ihn kommen, er wandelte auf dem Wasser, in der Stunde der Dunkelheit kam er, wandelte hinein, trat ein. Wisst ihr was? Als er sie verließ, er wusste, dass es geschehen würde, so stieg er auf den höchsten Berg, der im Land war, höher als ihr geht. Je höher ihr kommt, je weiter könnt ihr es sehen. Er stand, ging so weit hinauf, dass er beobachten konnte. Wisst ihr, er wusste, das würde kommen. Er hat diesen Tag vorhergesagt, hier zu sein, wie es war in den Tagen Sodom. So soll es sein beim Kommen des Menschensohnes, wenn der Menschensohn geoffenbart wird. Der Sohn muss offenbart werden. Diese boshafte und ehebrechliche Geschlecht wird nach einem Zeichen suchen. Es wird ein Zeichen suchen und es wird es ablehnen, wie sie es damals taten, aber es wird das Zeichen der Auferstehung sein. Er ist immer noch lebendig, tat, wie er es immer tat. Wir finden heraus in dieser großen Stunde, die Jünger waren völlig unter Druck. Er stieg hinauf, beobachtete sie. Er ging nicht diesmal auf einen Berg hinauf, aber er stieg vom Grab, stieg durch die Luft, über den Mond, die Sterne hinaus, ging so hoch, dass er hinabsah, schauen musste, den Himmel zu sehen. Und dort sitzt er in der Höhe und sein Auge ruht auf dem Sperling. Und ich weiß, er wacht über uns, er wacht. Und dort in der Stunde der Dunkelheit, als die Gemeinden alle in große Programme gingen und sie haben dieses Programm, das Programm, alles programmiert für den Rest der Gemeinden, die Konfessionen. Was geschah in der Stunde der Dunkelheit? In der Stunde der Dunkelheit, als die wahrhaft geistgefüllten Menschen sich fragten, was wird geschehen? Schau auf meine Kinder. Der Mann sagte, schau auf meine Frau, schau auf dies. Und sie lassen den Mittwochsabendsgottesdienst früh schließen, damit sie sehen können, wir lieben Susi oder etwas in der Art. Sie lieben die Welt mehr als die Liebe Gottes. Handeln wie sie. Ich sagte einer Frau, sie war so eng gekleidet. Ich sagte, Schwester, das Kleid ist zu eng. Das mag nicht gut klingen, dass ich dir es sage, aber so ist es. Du bist ein Christ, du wirst ein Stolperstein sein. Sie sagte, Bruder Branham, weißt du was? Sie sagte, das ist die einzige Art, die sie machen. Aber ich sagte, sie verkaufen immer noch Stoff und verkaufen Nähmaschinen. Da ist keine Entschuldigung. Jawohl, lass mich dir etwas sagen, mein teurer Freund. Ich versuche nicht, auf dir rumzuhacken. Nein. Ich versuche, dich aus dem Quälen fernzuhalten. Solange dieser Geist noch in dir ist, wirst du dieses tun. Das stimmt. Du musst da herausgeboren werden. Du kannst es selber tun mit dieser Bemerkung. Aber lass mich dir was sagen. Wo dein Herz ist, dort ist dein Schatz. Lass mich es dir sagen. Du magst so rein sein wie eine Lilie für deinen Ehemann. Du magst so rein sein wie eine Lilie, junge Frau, du junger Jungmann, aber eines Tages wird Gott dich für Ehebruch verantwortlich halten. Du bist schuldig, wenn du dich so kleidest. Jesus sagt, wem ein Weib ansieht, nach ihr verlangt, hat Ehebruch in seinem Herzen bereits begangen. Und wenn dieser Mann sich verantworten muss, der Sünder, dass er dich anschaute für Ehebruch, wer hat sich ihm so dargestellt? Denkt darüber nach, ihr pfingstlichen Frauen, schämt euch. Seht ihr? Schämt euch, ich liebe euch, das ist der Grund, warum ich das sage. Liebe korrigiert. Wir sind auf einem großen Anfall, ein großer Kleidungsanfall. Wir kleiden uns wie die Welt. Liebt nicht die Welt und die Dinge der Welt. Wenn ihr es tut, ist die Liebe Gottes nicht in euch. Es ist mir egal, wie viel in Zungen spricht, hoch und runter springt, wie viel ihr tanzt und eure Haare abschneidet, solche Kleidung trägt, ihr Männer lasst das zu, eure eigenen Früchte sagt, wer ihr seid, das stimmt genau. Kein Wunder, dass wir in solch einem Chaos sind und der Wind des Kommunismus, der Wind des Gemeindetums, der Wind der Weltkirchenorganisation, der ökumenischen Organisation, es ist eine Zeit des Beitretens, eine Vereinigungszeit. Die Gewerkschaften vereinigen die Arbeiter und streiten die Nationen. Die haben die Vereinigten Nationen, sie vereinigen sich. Die Gemeinden vereinigen sich. Was zeigt das alles? Es zeigt, dass Christus und die Braut im Begriff sind, sich zu vereinigen. Davon spricht es. All die Schatten der Dinge zeigen, dass das Positive kommt. Schaut, während wir schließen, denn es wird zu spät. Seht, die große Stunde, als alle Hoffnung dahin war, des Überlebens. Sie sahen jemand, der kam und wandelte auf dem Wasser, gerade auf sie zu. Und die traurige Sache hört genau zu. Die einzige Sache, die ihnen helfen konnte, davor hatten sie Angst. Sie sagten, es sieht wie ein Geist aus. Es mag sein, wisst ihr, ein Geist. Wenn das nicht wiederum geschehen ist, sie hatten Angst davor, sie waren Angst vom Wahrsagen, Angst, dass es irgendeine Art teuflischer Kraft ist, wo Jesus doch sagte, es würde wieder in diesen Tagen geschehen. Die einzige Sache, die ihnen helfen kann, ist Jesus Christus, nicht eine andere Konfession, nicht sich zu vereinigen. Das wird es nur noch schlimmer machen, wie es jemals war. Die einzige Sache, die helfen kann, ist Jesus Christus. Und als er verheißen hat, in den letzten Tagen in dieser Form zurückzukommen und das zu tun, wie er es verheißen hat, vor dem verheißenen Sohn zu Abraham zurückkehrte, der erste Samen, der königliche Same Abrahams. Jesus sagt, er wird dasselbe sehen, bevor der verheißene Sohn kommt, würde Gott sich selbst im Fleisch kundtun, das Gleiche tun, wie Jesus tat, wie er sagte, dass er es tun würde, so würde es geschehen in den letzten Tagen. Und hier all die Verheißungen, die wir zu Dutzenden ausbreiten können, direkt vor euch, das ist das, was geschehen sollte. Und die Gemeinden, welche es mit offenen Armen aufnehmen sollten, oh, ich habe ein bisschen Angst davor, er gehört nicht unserer Gruppe an, sie haben Angst davor, die einzige Sache, die sie zu Christus bringen kann, ist Christus selbst und sie haben Angst, es ist ihnen ängstlich. Oh, ich weiß nicht, das mag geistig sein, ich weiß es nicht. Sie haben Angst vor der einzigen Sache, die ihnen helfen kann. Aber in dieser dunklen Stunde des Durcheinanders, diese auserwählte Gemeinde, diese Gruppe, die dort sitzt, haben Angst, dass es vielleicht spukig sein mag und sie wollen nichts damit zu tun haben. Aber dann kam diese süße Stimme. Habt keine Angst. Ich bin es. Er ist das Wort, nicht wahr? Er verändert sich nicht, sein Wort zu sein. Könnt ihr das Wort heute Abend sagen, hören? Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Habt keine Angst, ich bin es. Lasst uns die Häupter beugen. Himmlischer Vater, der Abend ist heiß. Die Stunde ist dunkel, wie das Feuer vom Altar gegangen ist. Du hast auf den Feldern gesammelt, du sagtest, das Königreich ist wie ein Mann, der ein Netz nahm, ging zum Meer, warf es hinein und brachte es hinein. Das Königreich war so. Herr Gott, eines Tages wird der letzte Fisch, der im Wasser ist, du sagtest, sie nahmen alle Arten. Das Evangeliumsnetz fängt alle Arten. Es fängt Schildkröten, Fische, Spinnen, Schlangen. Wir wissen nicht, was es fängt, aber da sind Fische drin, nach denen du warst. Du bist der Richter. Aber wir erkennen schnell die Schildkröte, der Krebs und alle anderen werden zurückgeworfen, wieder in das Wasser. Aber eines Tages, der letzte Fisch, den du vorherbestimmt hast, vorherbestimmt zu kommen, der letzte Teil des Leibes wird aus dem See gezogen. Du hast das Netz ausgeworfen in Tagen Luthers, Wesleys, Alexander Campbell, John Smith, Calvin Knox, Winnie Sankey, so weiter, in dem Pfingstzeitalter, in den Tagen von F.F. Bosworth, von Frochmann und diesen großen Männern. Sie haben das Netz herausgeworfen in den Tagen Billy Sundays durch das Zeitalter hinab. Und nun durchforscht du immer noch das Meer. Ist dort einer, der heute hier sitzt, heute Abend da? Wenn ja, mögen sie, wie die kleine Frau sein am Brunnen, selbst in ihrem Zustand als Prostituierte, erkannte sie immer noch, dass du der Messias warst. Sie sah das Zeichen, das war's. Sie sagte, ich erkenne, du bist ein Prophet. Sie hatte keine Vorstellung, dass es der Messias sein könnte. Sie sagte, wir schauen nach einem Messias aus, mit anderen Worten. Wir wissen, wenn der Messias kommt, wird uns die Dinge sagen. Und du sagst, ich bin er, das war es. Nun, heute Abend, Herr, lass sie es sehen. Ich bin es, hab keine Angst, es ist meine Verheißung. Heile die Kranken, Herr, und rette die Verlorenen und fülle die Leeren. Mögen wir hinweggehen heute Abend und in unseren Herzen sagen, wie diese, die aus dem Meer kamen, brannten unsere Herzen nicht in uns, als er uns diente, heute Abend in dem Gebäude, in seiner göttlichen Gegenwart. Wie sie wussten, dass du es bist. Sie haben dich eingeladen, ihre Augen öffneten sich. Möge jeder von uns heute Abend dich einladen. Und wenn wir es nicht verstehen, mögen wir dich trotzdem einladen. Dort kannst du dich offenbaren. Wir erkennen, wie du dich offenbartest nach der Auferstehung. Du tatest etwas in der gleichen Weise, wie du es tatst vor deiner Kreuzigung. Nun komm heute Abend, Herr. Du sagst, du bist derselbe gestern, heute und für immer. Tue wiederum, was du für uns tatst in den Tagen, als du hier im Fleisch standst auf Erden. Dann werden wir mit leichtem Herzen nach Hause gehen, wie diese. In Jesu Namen bitten wir dies. Amen. Nun, in der Versammlung heute Abend, ich weiß, es ist schrecklich warm. Wir haben noch 20 Minuten. Ich kann nicht stoppen oder die Dinge hindern, die ich tue. Ich werde durch etwas getrieben, immer mein ganzes Leben, das immer richtig war, hat mir niemals gesagt, außer was in der Bibel war, ich kann es nicht aufhalten, kann nichts dagegen tun, er tut es trotzdem. Und ich bin sicher, wenn ich gehorsam bin, da war jemand, der es braucht. Und ich werde treu sein. An dem Tag möchte ich sagen, wie der große Apostel Paulus, das Blut von niemandem ist an meinen Händen. Ich möchte euch die Wahrheit sagen, ich liebe euch. Wenn du einen kleinen Jungen hast, denk daran, Frau. Nun, wenn du einen kleinen Jungen hättest, denk darüber jetzt nach, Dame, die ich hier ausgeschimpft habe, ein bisschen, du Schwester mit abgeschnittenen Haaren und so weiter. Wenn du einen kleinen Jungen hättest, der draußen an der Straße sitzt, dann würdest du vielleicht sagen, mein teurer Kleiner, du komm vielleicht besser hinein, mein teurer, denn es mag sein, ich weiß nicht, vielleicht fahren sie hier rum, dann liebst du das Kind nicht, das stimmt. Du wirst dort herausgehen und wirst ihm das Fell abziehen und dafür sorgen, dass er hineinkommt. Das stimmt, du liebst ihn. So ist das Evangelium, Gott liebt euch. Und die, die er liebt, die weist er zurecht. Jedes Kind, das zu ihm kommt. Wenn du die Zurechtweisung nicht ertragen kannst und du weggehst und böse darüber wirst, dann bist du ein uneheliches Kind. Nee, kein Kind Gottes. Denk daran, es ist die Schrift. Nun, ein Wort von ihm, ein Wort würde mehr bedeuten, als ich sagen könnte. In einer Million Leben, er ist es. Wir kennen seine Verheißung, wir wissen, was er verheißen hat. Nun, ich weiß nicht, habt ihr Gebetskarten ausgegeben? Nun, was war es, J, in Ordnung? Um Zeit zu sparen, lass uns beginnen mit Nummer 1. Vielleicht sind sie im ganzen Gebäude, J1. Wir fangen einmal von dort an, einmal von dort vor und zurück. Aber jeder, der hier reinkommt, jeden Tag hat Gelegenheit, in die Reihe zu kommen.
Ich
weiß nicht, weil ich hier seit wie viele wissen in Versammlung. Da sind mindestens zweimal so viel geheilt in der Menge, wie hier oben geheilt werden. Natürlich, seht ihr, eine Gebetskarte ist einfach nur, Menschen herzubekommen, dass der Heilige Geist unter sie kommt. Und ihr seid gewöhnt, es zu tun. Wir brauchen es noch nicht mal haben. Wir können auch Gebetskarten unterdrücken. Wie wir gestern Abend taten, wir hatten keine Gebetskarten. Der Heilige Geist ging unter euch, die keine Gebetskarten hatten. Ich sah viele Dinge, über die ich nicht sage, weil ich wüsste nicht, ob es so war oder nicht. Wenn es noch immer dunkel über ihnen bleibt, dann lasse ich es einfach zu stehen. Ich weiß es nicht. Es würde nichts Gutes tun, sie zu rufen, was immer er sagt. Hört genau auf, was er sagt. Nun, was war das J1? Wer sagte, das war J? J Nummer 1. Wer hat eine Gebetskarte? Hebt die Hand. Du musst verkehrt sein, mein Sohn. Oh, es tut mir leid. Dort hinten an der Wand. Komm her, Frau. Sie bringen diese Karten hier runter, die Jungs. Oder Borders oder Billy. Jemand, die vermischen sie vor euch. Geben euch eine Karte, was immer du willst. Du magst Nummer 5, der kriegt Nummer 7, Nummer 15, 95. Wir wissen es nicht. Und dann wiederum, wenn ich komme, wo immer es auf meinem Herz liegt, rufe ich, egal wo es ist. Manchmal zähle ich, wie viele sind in einer Reihe und teile sie durch diese Reihen. Was immer zuerst kommt, das rufe ich. Nummer 1, J2, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lass sie kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist gut, so ist es richtig. Kommt direkt her. Einer ging in die andere Richtung. 1, 2, 3, 4, das ist in Ordnung. 11, 12, 13, 14, 15, das sind noch 5 mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, das ist gut. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Ich sehe nur 4.
4. Only see 4.
20 hat nicht geantwortet. Wir wollen nicht, dass so viele auf einmal stehen. Wenn es nicht durch ist, noch früh genug, nehmen wir noch mehrere. Lass noch ein paar mehr suchen. Lass 5 mehr. 21 bis 25, wenn J stehen wird. 1, 2, 3, dort hinten 4. Das sind 5, okay. Lass die anhalten, 25 sind in der Linie. Und sie stellen sich hier auf. Ich bitte euch um einen Gefallen.
Gebt
Gott eure ungeteilte Aufmerksamkeit. In den nächsten 15, 16 Minuten wollt ihr das tun. Wirst es tun, öffnet die Herzen. Denkt daran, was ich sagte. Lasst es nicht auf euch im Rücken runtergleiten, wie Wasser, das auf eine Ente fällt. Ein altes Sprichwort tut das nicht. Denkt darüber nach. Wenn ich euch etwas sage, was nicht in der Schrift ist und eine Verheißung für die Stunde, dann seid ihr verpflichtet, den Manager zu bekommen und es mir zu sagen. Das stimmt. Ich lehre nichts außer dem, was im Wort ist. Und wenn ich am Wort festhalte, und wenn ich es so sage, und wenn es nicht die Bibel ist, wenn der Engel des Herrn mir etwas sagte, das nicht in der Bibel ist, dann wäre es nicht der Engel des Herrn. Das stimmt. Er hat niemals etwas gesagt auf den Hunderten von Tausenden Mal. Und die Sprachen der Welt, er hat niemals etwas Verkehrtes gesagt oder etwas gesagt, das nicht geschehen ist. Hört zu, fragt den Manager hier und diese, das, was er hier sieht, ist die Amateurseite, stimmt das, Brüder? Aber dort draußen, im privaten Leben, wo er sagt, geh dorthin, sieh dies, das wird geschehen und kommt hier rüber. Es ist beständig so, die ganze Zeit. Die Menschen hier in der Menge sehen nur die kleinen Dinge. Aber jetzt, wenn ihr andächtig seid, nun jeder in der Gebetslinie, der hier steht, seid ihr mir fremd, hebt die Hand, wenn ihr mir fremd seid. Wie viele dort wissen, dass ich nichts über euch weiß, hebt die Hand. Danke, egal wo ihr seid, ob ihr auf dem Balkon seid, gegen die Wand gelehnt, dort hinten, wo ihr seid. Dies ist zu eurem Besten. Nehmt das zu eurem Vorteil. Dies ist zu eurem Vorteil. Ich dachte, es wäre mein kleiner Enkel, der zu mir sprach, aber es war nicht. Ich habe einen kleinen Enkel hier irgendwo, etwas so groß. Ich dachte, der kleine Paul, er wollte immer auf der Plattform kommen, für mich predigen. Er ist gerade keine 2 Jahre alt. Und der kleine Junge sucht nach seiner Mutter. Denkt daran, ich versuche, euch zu helfen. Gott weiß das. Ich versuche, euch zu helfen. Nun schaut, ich möchte, dass ihr den Vorteil erhaltet, wenn er unter uns kommt. Nun denkt darüber nach, die Person Jesu Christi wirken im Fleisch, wie er verheißen hat, dass er es tun wird in den letzten Tagen. Wir wissen, dass er das verheißen hat, wie es war dort in Sodom, dort der Engel mit dem Rücken zugewandt, das war Gott. Glaubt ihr, dass es Gott war? Wie viele glauben, dass es Gott war? Sicherlich. Die Bibel sagt es, und er, Jesus, bezog sich darauf, bemerkt. Ihr dort draußen ohne Gebetskarte, ich möchte, dass ihr etwas für mich tut, wo immer ihr seid. Diese Dinge beobachtet, wenn er euch sagt, dass ihr geheilt wird oder was zu tun. Beobachtet, was es sagt. Und wenn es euch sagt, etwas ist euren Glauben zu bauen, und dann kommt euer Glaube dahin, dann greift ihr raus und nimmt es an. Es bin nicht ich, denn der himmlische Vater weiß es. Ich schaue die Linie herab. Ich kenne keine Person, die ich kenne. Ich kenne 2 oder 3 Menschen, eine ganze Menge sehen, die ich kenne. Und ich weiß nicht, ob ich eins sein kann. Ich kenne, das ist Edmund Way, war hier vor ein paar Minuten. Ich dachte, ich sah ihn. Wenn ich keinen Fehler mache, ich sehe jemanden, den ich kenne, einen Mann und seine Frau, ein kleines Mädchen, genannt Fritz Singer, von dort in Ohio. Bist du das, Bruder Fritz Singer? Du sitzt dort in einer kleinen Ecke dort. Das ist Bruder, Schwester Fritzinger von Ohio, meine Freunde, dort hinten, ich sehe dort auf der Seite, ist ein alter Mann, der 92 Jahre alt wird, mit Namen William Dow. Er und seine Frau, sie ist eine Krankenschwester, William Dow in Ohio, ein sehr persönlicher Freund. Vor kurzem, er war 91 Jahre alt, hatte ein völliges Herzversagen, einen Herzanfall. Seine Frau rief mich, um schnell zu kommen. Er starb dort. Er ist mein Busenfreund auf dem Weg dahin. Ich hatte eine Sorge, ich hielt an. Eine meiner Räder funktionierte nicht. Es hat meinen Reifen zerrissen. Ich ging in eine Texaco-Station, holte Benzin und schaute es mir an. Und während ich hinaufschaute, sah ich Bruder Dow, der durch meine Gemeinde ging und meine Hand schüttelte. Und ich sagte, preis dem Herrn. Und ich schaute zur anderen Seite. Hier kam er die Straße herab und schüttelte meine Hand. Ich ging zu ihm. Und ich ging zu seinem Arzt, ein junger Jude, ein Mann mittleren Alters, jüdischer Mann. Ich sagte, was ist mit ihm, Doktor? Er sagt, er hat überhaupt gar keine Chance, er ist unter dem Sauerstoffzelt, er wird hier sterben. Er sagt, denk dran, er ist 91 Jahre alt. Ich sagte, ja, er hat völliges Herzversagen. Nichts kann getan werden, seine Zeit ist zu gehen. Ich sagte, ja, aber er geht nicht. Das ist alles. Und ich ging hinein, legte meine Hand unter das Zelt. Ich sagte, Bruder Dow, kannst du mich hören? Er schaute mich an. Nun wirklich, in seinem Namen ist ein Deutscher, D-A-U-G-H. Und ich spreche das Dow aus. Und ich habe meine Hand unter das Zelt. Ich sagte, kannst du mich hören, Bruder Dow? Er sagte, ja, du gehst nicht. Ich habe gesehen, dass du nicht gehst. Eine Woche später stand ich in meiner Gemeinde. Und wer kam durch die Gemeinde gehen? Bruder Dow. Ich verließ die Versammlung, ging zum Fluss in eine Cafeteria zu essen. Als ich aus dem Auto kam, wer kam die Straße nach? Hier kam Bruder Dauch mit seiner Hand ausgestreckt. Diese Visionen versagen nicht. Und dieser Mann, 91 Jahre alt, folgt jeder Versammlung. Er war in Kalifornien. Würdest du deine Hand erheben, Bruder Dauch, der dort sitzt, dass die Menschen sehen können, was ein wahrer Soldat ist? Er sitzt dort, 91 Jahre alt, folgt jeder Versammlung. Wenn ich in dem Tabernakel bin, fährt er hunderte von Meilen jeden Tag, um mich eine kleine Predigt predigen zu hören, und geht zurück. Gott, es soll Licht sein zur Abendzeit. Eines Tages sprach ich zu ihm. Ich sagte, was kann ich für dich tun, Bruder Dau? Er sagte, eine Bitte, Bruder Branham, wenn er kommt, will ich mit ihm gehen. Ich sage, mach dir keine Sorgen, das ist sichergestellt. Nun, der Mann kam hinein, wurde getauft, kam und empfing die Taufe des Heiligen Geistes und alles. Und er ist einfach ein wunderbarer Diener Christi. Seid ihr andächtig, schaut ihr hin und betet. Nun, wie viele Lehrer hier wissen, dass er der hohe Priester jetzt ist, der berührt werden kann durch das Gefühl unserer Schwachheiten. Nun, wenn er derselbe ist gestern, heute und für immer, derselbe hohe Priester, würde er genauso handeln. Sein Leib ist auf dem Thron Gottes. Wie viele wissen das? Der Leib Jesu ist auf dem Thron Gottes. Aber er nutzt unseren Leib, um sich selbst kundzutun, wie er es verheißen hat zu tun. Die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Sitzt still, seid andächtig, beobachtet und betet. Nun, himmlischer Vater, ich habe versucht, so andächtig zu sein, wie ich es weiß. Nun, nur ein Wort von dir, Herr. Und dann möge diese stille, kleine Stimme durch diese Menge kommen und sagen, ich bin es, fürchte dich nicht, gewähre es, Vater. Und ich übergebe mich dir selbst mit der Botschaft, die für dich gepredigt wurde heute Abend, dass dein Wort bestätigt wird. Du brauchst es nicht tun, aber wenn du es tust, du tust es, weil du es verheißen hast. Ich bete, dass du dies gewährst, in Jesu Namen. Amen. Jeder wirklich andächtig, wahrhaft andächtig. Wie geht es dir? Ich gebe euch eine Schriftstelle, während wir weitergehen. Wenn der Herr es tut, ich weiß es nicht. Aber ich habe gepredigt, das ist eine Art von Salbung. Dies ist eine andere Salbung. Das war Segen. Diese Sache, es nimmt das Leben aus euch heraus. Nun, die Frau steht hier, ich habe sie nie in meinem Leben gesehen, sind wir einander fremd. Du sagtest von einem kurzen, Gott weiß es. Er kennt mich. Weißt du, warum wir hier dafür, wo wir jetzt stehen, wir werden am Gerichtstag antworten müssen? Du bist dir dessen bewusst? Du weißt, was wir jetzt tun, Gott wird uns verantwortlich halten dort oben. Ich sage das aufgrund einem Zweck. Nun, wenn der Jesus mir offenbaren wird, was du tust, was auf deinem Sinn ist, etwas in dieser Art, würdest du es glauben? Du müsstest es glauben, nicht wahr? Würdet ihr dort glauben in der Menge? Jetzt stehen wir genau wie die Frau am Brunnen, unser Herr, ein Mann und eine Frau, die sich das erste Mal begegnen. Hier sind wir, Johannes, 4. Kapitel. Nun, wenn der Heilige Geist sagen wird, wenn du hier für jemand anderes bist, wenn du krank bist, wenn du häusliche Schwierigkeiten hast, finanzielle Schwierigkeiten, was immer es ist, ich habe keine Vorstellung davon, aber er tut es. Aber er kann die Gedanken der Herzen unterscheiden. Er ist das Wort, ich kann es nicht tun, ich bin ein Mann. Du bist ein bisschen nervös, das ist der Grund, warum ich das tue, siehst du. Das ist eine deiner Schwierigkeiten, Nervosität, das stimmt. Und du hast auch Diabetes, das ist die andere Sache, die mit dir verkehrt ist.
Diabetes. That's another thing's wrong with you.
Komplikationen, viele Dinge sind verkehrt, stimmt das? Wenn das stimmt, heb die Hand. Glaubst du, dass er dich heilen wird? In Ordnung. Nur deine Nervosität wird durch dein Alter verursacht. Aber jetzt werde ich das alles verlassen. Und ich glaube, dass durch Glauben werden wir nach Golgatha gehen, eine Bluttransfusion haben. Das ist genau, was er tat. Er sagte der Frau am Brunnen, was ihre Schwierigkeiten war. Sie hatte zu viele Männer. Deins war, ich glaube, es war Nervosität und zwei, drei andere Dinge verkehrt mit dir. Stimmt das nicht? Dieselbe Sache. Nun, als er zu Simon kam, wer sagt ihm, wer war? Glaubst du, Gott kann mir sagen, was dein Name ist? Würdest du dadurch mehr glauben? Es würde.
Mrs.
Strong.
Stout.
Geh und glaube, es ist alles vorbei. Komm, glaube. Glaubst du? Ich bin dir fremd. Ich kenne dich nicht. Gott kennt dich. Glaubst du, er kann mir offenbaren, was deine Schwierigkeit ist? Was deine Schwierigkeit ist. Und wenn es tut, dann sei der Herr Gott gepriesen. Ist das wahr? Nun, du musst dir keine Sorgen machen. Das ist er, den du fühlst. In Ordnung. Du leidest auch an einem nervösen Leiden, geistige Nervosität. Du wirst leicht auseinandergenommen. Und dann leidest du mit einem Blasenleiden. Etwas verkehrt mit der Leber und du hast Anämie, das stimmt. Ein Mann erscheint hier. Glaubst du, dass Gott dich heilen kann? Glaubst du es? Und auch deinen Ehemann und ihn gesund machen, dass sein Magenleiden ihn verlässt, in Ordnung kommt.
Go put your hands on him, tell him so. I'm a stranger to you.
Ich bin dir fremd.
The Lord Jesus,
der Jesus kennt uns beide nicht, wahr?
You believe that God
glaubst
can make
du, Gott
you
kann
well?
Dich gesund machen, wenn der Jesus mir offenbaren wird, was in deinem Herzen ist, glaubst du, dass er dich gesund machen wird? Dass er dich gesund macht, glaubst du das? Du hast es Schwierigkeiten, ein Gallenblasenleiden als eine Sache, eine andere Sache. Es hat verursacht, dass deine Blase einen Geschwür hat, das sagte dein Arzt. Nun, eine andere Sache, sie wollen es operieren, das stimmt. Stimmt das nicht? Glaubst du, dass er dich daran vorbeibringen kann, wenn du auf ihn glaubst? Du weißt, ich bin es nicht, der das tut. Glaubst du? Geh. Wie du geglaubt hast, so wird es dir sein. Wir sind einander fremd, nehme ich an. Gott, der Herr, kennt uns beide. Glaubst du, dass er in der Lage ist, mir die Dinge zu offenbaren, die dir helfen würden? Du glaubst es, er wird es tun. Positiv, das ist sehr gut, sehr fein. Du hast viele Dinge mit dir verkehrt, so viele Komplikationen. Und der Husten kommt, du kannst nicht darüber wegkommen, du bist sehr nervös, du hast eine Last auf deinem Herzen, eine Last für jemand, welches ist dein Sohn, und du hast Schwierigkeiten, häusliche Schwierigkeiten, oder er hat häusliche Schwierigkeiten, er und seine Frau, sie streiten immer, das ist deine Last. Nun, glaub von ganzem Herzen, es wird sich alles aufklären und hinweg sein. Glaube jetzt, der segne dich. Wie geht es dir, Herr? Ich bin dir fremd und du bist mir fremd. Die Visionen jetzt, ich sehe, das ganze Haus wird Licht wie eine Art wirbeln. Glaubst du, dass der Jesus mir offenbaren kann, warum du hier stehst? Glaubst du, dass er es tun würde? Ich glaube das auch. Ich spreche zu dir, um deinen Geist zu kontaktieren. Genau das tue ich. Seht, ich kenne dich nicht. Aber es muss etwas außer mir sein. Ich muss mich völlig davon wegräumen, mich selbst wegräumen. Und er tut es selbst, verstehst du? Nun, zum einen, du leidest an einer außergewöhnlichen nervösen Zustand. Und diese Nervosität ist seit einiger Zeit gewesen, das stimmt. Und diese Nervosität hat dafür gesorgt, dass du einen hohen Blutdruck hattest und du hattest auch einen Schlaganfall. Du warst entweder ein Prediger oder du bist nur ein Prediger. Du bist ein Prediger, ich sehe dich, wie du auf dem Podium stehst. Dann hab Glaube an Gott und die Nervosität wird dich verlassen. Alle Prediger haben das. In Ordnung, geh zum Podium zurück, gehorche Gott und bleibe fest am Wort.
You believe your back trouble lets you sit in the chair?
Glaubst du, dass dich dein Rücken leiden verlässt, der du dort sitzt? In Ordnung. Glaubst du das? In Ordnung. Dann, Herr, bewege dich weiter und sage Danke.
How do you do?
Wie geht es dir?
You believe me to be
glaubst du mir, sein Diener zu sein?
All right, do you believe
in Ordnung. Glaubst du, dass Frauenleiden wird dich verlassen?
You do?
Dann geh, du tust es. Geh weiter, sage Danke, Herr. Nierenleiden, Rückenleiden in deinem Rücken. Glaubst du, Gott wird dich heilen, gesund machen? Dann glaubst du, er macht dich gesund. In Ordnung. Komm, Frau, ich bin dir fremd. Wenn ich nicht zu dir sagte, würdest du glauben, dass die Gegenwart Gottes hier ist, dich zu heilen? Die Schwester, natürlich, in Ordnung. Wenn du es tust, dann würde ich dein Magenlein. Oh, ich hab's dir doch gesagt. Es ist von dir gegangen. Ich hab's dir gesagt. Wie geht es dir, Herr? Gott lebt in dem Herzen. Und dein Herz war in letzter Zeit schlecht. Glaubst du, es kommt in Ordnung? Geh auf die Straße, frohlocke. Gott segne dich. Er macht es in Ordnung. Du bist nervös. Du hast ein Magenleiden, ein Geschwür. Und es macht dir Schwierigkeiten am Essen, wenn du glaubst, dass alles weg ist. Geh und iss. Es ist schwer für dich aufzustehen. Dein Rücken hat dir so viele Schwierigkeiten gemacht. Es macht dir keine Schwierigkeiten mehr. Wenn du glaubst, wirst du es tun. Geh, der Jesus macht dich völlig gesund. Warum bist du so nervös? Geh einfach weiter und sage, ich werde nicht mehr nervös sein. Du wirst es nicht sein. Geh und glaube. Komm, Frau. Nun, die Äthioperin und der weiße Mann, genauso wie es war in den Tagen Jesus, sie hatten eine Trennung dort, wie sie es im Süden hatten, aber sie haben das nicht mehr. Jesus ließ sie wissen, dass alle Menschen Gottes Menschvolk ist, kein Unterschied, ob sie Jude oder Samariterin war. Nun, wenn der Jesus dir nicht hilft, wird dich die Arthritis bald verkrüppeln. Aber du glaubst, dass er dir helfen wird, dich gesund macht, wie die Frau da. Geh auf die Straße, sage dein Volk, was sie wusste, wie Gott für dich getan hat. Nun, dort ist ein Chirurg, der bereit sein Messer rauszuholen. Einen Moment. Es war nicht diese Frau. Moment, jeder seid andächtig. Satan versuchte etwas zu tun. Hier ist es. Hier ist es. Ein Tumor. Ein Tumor. Beide von euch, das stimmt. Du hast einen Tumor, sie hat einen Tumor und der Teufel schreien einander um Hilfe zu. Aber der Heilige Geist ruft auch, wirst du glauben an ihn, in Ordnung. Steh auf von der Trage, Frau, steh von der Trage auf. Steh auf und glaube. Geh, glaube jetzt an ihn. Glaubst du? Alle Dinge sind möglich. Glaubst du, wie ist es mit euch in der Versammlung? Lasst uns aufstehen jetzt. Jetzt ist die Zeit, es zu tun. Lass jede Person aufstehen. Gott segne uns. Lass jede Person jetzt auf die Füße stehen. Gebt Gott Preis. Hebt eure Hände. Danke dir, Jesus. Wir danken dir für deine Größe und die Heilung für die Kranken.